Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
Damals, bevor ich gegangen bin, deshalb, da habe ich einen ganz, glaube ich, 4-Jahres-Plan damals zusammengeschrieben mit Alex Jürgen damals, ne? Wie man einen Athlet entwickelt von Jugend bis auf Leistungssport. Und da drin stand ganz klar, man müsste schon frühzeitig schon mal langsam damit anfangen. Und das heißt jetzt, ich muss nicht jetzt eine Männerhürde aufstellen und laufen, sondern ich kann mich ganz langsam dran gewöhnen.
Willkommen zum zweiten Teil unseres Deep Dives mit Hürdencoach Marlon Oder.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Aber ist das auch sowas, was du deinen Athletinnen und Athleten mitgibst? So der Umgang, vielleicht auch so ja, Respekt vor der Konkurrenz zu haben und dieses sportliche, Fair Play?
Ja, Fair Play definitiv. Aber ich sag halt, wenn wir jetzt Karte spielen, will natürlich jeder gewinnen, oder?
Ja.
Also wenn wir jetzt da an den Tisch sind, das sind 5, 6 von uns, wir spielen Karte, da ist es schon, ne? Ich will mich durchsetzen durch euch. Das heißt, es ist schon friendly challenge, aber in dem Moment, ich will keinen Respekt für dich haben in dem Moment, weil ich muss zu 100% bei mir sein und sagen, ich gewinne das Ding. Weil das fängt erstmal an diese Glauben an, an mich wirklich zu sagen, okay, wenn ich schon in meinen Kopf denke, dass ich gewinne, dann habe ich mir schon meine Chance gegeben. Mhm. Ich kann jetzt nicht zu viel Respekt von den Personen in dem Moment haben. Also was ich meine, ist was anderes. Respekt überall, klar, generell, ja. Aber in den Moment nicht. Erstmal müssen wir auf dieser Linie stehen, dann müssen wir laufen, dann sind wir erstmal richtige Gegner. Aber danach, da können wir uns einen Kaffee holen oder keine Ahnung, ein Bier holen oder irgendwas und alles gut. Ne? Also es ist schon friendly challenge, aber ich bin schon mehr die Meinung, wenn du dich durchsetzen möchtest in den Sport, dann muss man so einen gewissen Switch haben. Und das ist, was ich damit meine.
Ja.
Jemand, finde ich, wo das gemastert hat, kann komplett vor den aktuellen Sport, egal was die treiben, den Championship, den Lauf, cool sein, aber den Moment einfach den Killerblick einswitchen und dann geht's erstmal ab und dann kann ich es wieder ausschalten, dann bin ich wieder ganz cool, weißt du? Ich finde, das muss man schon haben, weil ja, wie gesagt, das muss ein Balance sein zwischen mein normales Leben und was ich halt in den Sport mache. Ja. Das muss ich auch trennen können, weil ich will jetzt nicht zu viel in die Sache drin sein und zu sagen, ich bin so fixiert, dass ich da nicht mehr rauskomme. Weißt du, dann wird es manchmal gefährlich. Das ist ein Ding, was ich da schon gespürt habe. Das muss ich so sagen. Als ich in Deutschland gekommen bin, wir sind einfach hier viel entspannter und lockerer, relaxed vor dem Lauf. Ne? Und ich kam hoch in die Zeiten, da waren noch Helge Schwarzer und Alex Jon und Erik Balneweit und das war auch unsere ganze Truppe, Willi. Und da waren halt ein paar, also der Helge, ne? Ganz gut ein Kumpel. Aber der war so richtig manchmal wow, fixiert und ich will. Das war so angespannt. Er dachte, das ist ganz komisch für mich, weil du, das braucht man nicht, um schnell zu laufen. Weißt du, weil dann bist du so fixiert, das kriegst du dann nicht mehr weg. Ne? Und das habe ich dann gesehen. Also wenn der mal nicht einen guten Lauf getroffen hat, da war er sauer für keine Ahnung wie lang noch. Ne? Und das sollte nicht der Fall sein. Das, am Endeffekt darf man nicht vergessen, die Spaß an die Sache zu haben. Ja. Und ich glaube, das ist, was auch, glaube ich, ein großes Problem in Deutschland ist, ist das auch wie das System aufgebaut ist, aber dass die Athleten manchmal diesen Identity zu dem Sport anschließen.
Ja.
Wenn sie nicht verstehen, also ich bin erstmal, wer ich bin und der Sport ist irgendwas, das ich machen darf. Es ist nicht, was ich machen muss. Das muss man erstmal in ganz klare Linie ziehen und sagen, okay, ich muss das differenzieren können. Weil
so, dass ich nicht nur der Sportler oder die Sportlerin bin, sondern
ich bin erstmal Marlon Oder.
Ja.
Ne? Der Sport ist nicht, was mich beschreibt. Ich bin, wer ich bin. Und auch ohne den Sport werde ich immer noch mein Leben weiterleben müssen. Das heißt, das wird nicht diktieren, wer ich als Mensch bin. Mhm. Ne? Sondern, aber das viele können das nicht. Also ja. Das ist wirklich so ein Fall. Die können das einfach nicht trennen.
Das ist auch schwer gerade. Auch, ja. Entschuldigung, es ist, glaube ich, auch für viele, viele schwer, wenn sie mit dem Sport dann aufhören und dann merken, okay.
Meine ich. Das wollte ich gerade sagen. Das wird sehr schwer, weil dann, die wissen dann nicht mehr, wohin damit. Also, was mache ich jetzt? Also, das war immer nur den Sport für mich. Weißt du, ich habe keinen Wert ohne den Sport. Mhm. Aber nee, du musst dir schon mal Sachen vorbereiten nach dem Sport. Also, und das ist diese Identity Crisis, was wir sagen, ne? Was wir jetzt gerade aktuell zu tun haben und warum auch, also wirklich mehr in extremen Fällen, auch viele Leute sich umbringen durch so Sachen, weil sie einfach nicht mehr damit klarkommen.
Ja.
Es ist eine wichtige Sache, was wir dann ansprechen müssen. Und wie gesagt, da muss man schon gute Leute um sich drumherum haben, wo man den Personen wirklich auf den Weg hält und lässt ihn nicht zu weit links und zu weit rechts wandern.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es ist schon wichtig.
Und das ist, glaube ich, was, womit wirklich sehr, sehr viele zu kämpfen haben. Also das ist, ich kann mich da bei mir auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Irgendwann wusste ich, also mein Unterbewusstsein wusste schon viel länger oder hat sich schon viel länger eingestanden, dass es vorbei ist mit dem Sport. Und ich war halt auch jemand, der sehr mit dem Kopf durch die Wand und verbissen und ich gebe nicht auf und ich ziehe das jetzt noch durch. Aber ja. Unterbewusst spürt man irgendwie, das ist jetzt hier vorbei, man sollte hier jetzt mal so einen Cut machen. Ja. Und mir das einzugestehen war wirklich extrem schwer. Also das hat schon da auch den ein oder anderen Hinweis von außen geben müssen, dass irgendwann ist diese Phase des Lebens einfach vorbei. Und ich hatte dann tatsächlich auch extrem dran zu knabbern. Ich konnte mir auch eine ganze Zeit lang deswegen keine Leichtathletik-Wettkämpfe angucken. Also
ja, kann mir vorstellen.
Ja. Und habe dann tatsächlich erst so 2-3 Jahre ein bisschen Abstand gebraucht und dann, um das auch zu realisieren, hey, Sport ist immer nur ein Teil und es gibt viel, viel wichtigere Sachen und dass man das trennen muss. Aber es ist tatsächlich was, womit, glaube ich, sehr, sehr viele zu kämpfen haben. Deswegen nochmal ein super spannender Punkt, dass du das auch, dass es auch so Teil deiner Trainerphilosophie ist, dass das mit rein muss. Was mich aber auch noch, was glaube ich, oder ich spanne den Bogen nochmal an, womit in Deutschland tatsächlich auch viele Hürdensprinterinnen und Hürdensprinter zu kämpfen haben, ist so dieser Übergang aus der, ich sag mal, Höhe der Hürden, wenn man noch im Jugend-Juniorenbereich ist und dann aber in den Bereich der Erwachsenenhöhe kommt. Ich habe da vor einiger Zeit mit Rico May, einem ehemaligen deutschen Nachwuchsbundestrainer, über die Hürde drüber gesprochen und er hat da auch so das Beispiel von anderen Nationen gebracht, dass man einfach schon viel, viel früher auch auf die Männerhürde geht und auch das ganze spielerischer einfach angeht, dass man sagt, wir probieren es jetzt halt einfach mal und schauen, wie sich das so entwickelt. Deswegen so, du hast ja auch viel mit jüngeren Athletinnen und Athleten zu tun. Wie gehst du damit um?
Also das habe ich auch damals, vor ich gegangen bin, da habe ich einen ganz, glaube ich, 4-Jahres-Plan damals zusammengeschrieben mit Alex Jürgen damals, ne? Wie man einen Athlet entwickelt von Jugend bis auf Leistungssport. Ne? Und da drin stand ganz klar, man müsste schon frühzeitig, für uns heißt, ich musste schon in den ersten U18-Jahr schon mal langsam damit anfangen. Und das heißt jetzt, ich muss nicht jetzt eine Männerhürde aufstellen und laufen, sondern ich kann mich ganz langsam dran gewöhnen, wo unterschiedliche Drills. Also es gibt also mal so einen Drill, wo ich sage, okay, wir fangen jetzt erstmal auf die tiefste Stufe an und dann jede Hürde wird ein Teil höher. Ne? Aber im Endeffekt ist es noch nicht die Männerhürde. Das kann sein, dass es erstmal bei 99 aufhört von Männern. Ne? Dann gehen wir das ein bisschen an. Das wird einfach nur in die Drills integriert am Anfang. Das ist jetzt nicht, ich stelle mich vor den Block und dann laufe ich über die Männerhürde, sondern es wird ganz langsam vorbereitet. Das ist wirklich ein Prozess durch Jahren. Okay. Das heißt, ich mache das so ein bisschen spielerisch, integriere ich das rein, sage ich, okay, ein bisschen mal hochgearbeitet, das haben wir einfach mal, sagen wir mal, für 2-3 Wochen gemacht. Dann geht die Stufe wirklich auch mal auf eine Männerhürde. Das heißt, ich fange mal an, ne, kleinste Hürde. Hürde wird höher, Hürde wird höher, Hürde wird höher. Und bei den letzten habe ich schon mal die Überquerung von der Männerhürde gemacht. Ne? Mit so Kleinigkeiten kann ich das schon mal anwenden. Dann geht es nicht nur um den Laufen, sondern es geht dann um diesen Bewegungsablauf von Beweglichkeit, Hüftbeweglichkeit vor allem.
Ja.
Weißt du, weil das manche Leute sind einfach da nicht, sind Männer vor allem, sind sehr eingeschränkt, was die Hüfte angeht. Ne?
Ja.
Das heißt, wir machen viele Sachen in den Kraftraum, wo ich einfach mal sage, okay, man steht sich dahin, bringt eine Hürde rein, ne? Und dann lasse ich den erstmal mit ein bisschen Widerstand auf so einen Quad, mit dieser so einer Manschette über den Fußgelenk, einfach mal über diese Hürde ziehen. Und dann muss ich den aber in so einen Punkt stellen, wo sie ganz groß und hoch sind und die müssen den ganzen Bewegungsablauf durchführen, sauber. Das heißt, Knie kommt erstmal direkt unter den Arm hier durch, komplett Knie, Zehenspitzen nach vorne und dann erst runter, dass der ganze Bewegung von den Nachziehbeinen erstmal gemacht wird. Und der Stutzbein in eine komplette Streckung ist. Das heißt, da sind die Gluteen alles aktiviert, dass sie erstmal spüren, wie es ist, erstmal in eine hohe Position zu arbeiten und den vollen Weg zu gehen und nicht irgendwie, was du halt über 99 machst, wo du einfach manchmal ein bisschen tricksen kannst, den Nachziehbein nur so hoch zu ziehen, dass er über die Hürde kommt. Das trainieren wir natürlich nicht an. Das heißt, gut, ich sage immer, gute Angewohnheiten versuche ich anzuschaffen, wenn das Sinn macht. Angewohnheiten, wenn die konstant durchgezogen werden und gelernt werden, kannst du dann direkt wissen, dass sie dann umsetzbar sind. So, und das heißt, du kannst es schon mal da erstmal rein integrieren, dass die überhaupt die Hüftstärke und Beweglichkeit haben, um so eine Sache durchzuziehen. Weil der Unterschied zwischen 99 und Männerhöhe ist eigentlich nur ein bisschen längere Flugzeit mehr. Also und Take-Off-Distance, das heißt, den Absprungspunkt ist einfach ein Tick weiter weg, weil du musst einfach ein bisschen mehr in die Horizontale den Oberkörper reinführen. Das heißt, es geht mir um mehr Geduld über die Hürde zu haben, dass der Oberkörper halt, wenn ich einen Teil über den Hürde bin, dass ich ihn nicht zu früh nach oben richte oder manipuliere, weil dann kommt es schon zu einem Punkt, wo der Nachziehbein nicht mehr nach vorne geht, der Knie, sondern da geht der Knie erstmal hoch und muss dann in die Höhe gezogen werden, in die Vertikale. Aber das Ding ist, ich kann den Knie so hochziehen, wie ich will. Wenn ich mit meinem Körper zu aufrecht bin, dann schlage ich immer wieder den Fußgelenk an. Ne? Weil der Bewegungsablauf von den Nachziehbeinen ist nicht hoch und vor, das ist eigentlich nach vorne direkt, wenn ich den richtigen Winkel und Punkt habe.
Ja.
Das heißt, es wird spielerisch rein integriert und dann irgendwann versuchen wir mal, starts mal an die erste Hürde zu machen. Wenn das bequem ist, geht man mal zu die dritte Hürde. Das habe ich damals mit dem Stefan Volzer gemacht. Ne? Das ist ein perfektes Beispiel. Das hat bei ihm eigentlich, das war mein erster so jugendlichen Athlet, wo ich komplett von unten bis oben hochgezogen habe. Ne? Und er war sehr erfolgreich damit, aber das war halt einiges, weil er sehr, sehr strukturiert war. Der hat alles aufgeschrieben, immer gute Frage gestellt, war wirklich so ein Student von seinem Craft einfach. Der hat das wirklich so richtig wahrgenommen. Und ich habe das mal so gemacht. Ich bin damals, ich weiß, da war er noch, es war in Frankfurt. Das war ein Indoor-Meeting da in Frankfurt, ne? Und der müsste noch die U20-Hürde laufen.
Ja.
Das war erstes Jahr, U20 vor allem. Und habe ich gesagt, pass mal auf, wir haben beide Läufe. Wir machen so. Du laufst der Vorlauf jetzt mal für die A-Jugend und direkt danach laufen wir die Männerhürde. Da ich sage, ich will sehen, wo der Unterschied liegt.
Ja.
Ne? Weil wir haben es eigentlich gut vorbereitet. Das war schon ein 2-Jahres-Prozess für ihn. Das heißt, ich wusste, der müsste eigentlich damit klarkommen. Und der ist über die A-Jugend ist er, ich muss mir überlegen, ich glaube, es war deutscher Rekord damals, also der ist 7,81 gelaufen. Und dann ist er direkt danach, also quasi wieder zu den Startlinien gegangen, mit die Männer auf die Linie gekommen und dann ist er das erste Mal über Männerhürde, über 5 Hürden, 7,89 gelaufen. Das heißt, der Unterschied von A-Jugend zur Männerhürde war identisch fast, ne? Also 81 zu 89, das war das erste Mal, als er über die Männerhürde gelaufen ist. Und da war der Punkt, ich habe es damals einfach so beigebracht, weil ich wollte Leute zeigen, dass man das früher machen müssen. Weil ich habe einfach, muss ich überlegen, ich bin da hingekommen und als ich als Trainer angefangen habe, habe ich gesagt, du, da muss was ändern. Weil die verstehen die Vorbereitungsphase nicht, ne? Wie man das anwendet, weil man denkt immer, man muss es einfach nur aufstellen und laufen und das geht's nicht. Es geht um ganz andere Elementen, wo ich erstmal durch die Kräftigung, die Bewegungsablauf und Muster, dieses Gefühl und Timing, da muss ich die ganze Sachen erstmal integrieren und vorbereiten. Und erstens, dass die überhaupt mal die Selbstbewusstheit haben, da wirklich sagen, ich kann die Hürde laufen, ohne dass es mir was ausmacht. Und das war so mit Stefan, war das wirklich so ein Fall, wo ich versucht habe, okay, wer wird derjenige sein, wo ich zeige, wie man das eigentlich macht. Und das hat sich dann wirklich so in den Übergang super getroffen. Ne? Und das war halt zur Zeit vor diesem Punkt nicht gemacht. Ne? Und das glaube ich, warum der Grund war, warum es so schwer war für Leute, diese Sachen umzusetzen. Also bei Gregor damals, also Gregor Zaber habe ich auch trainiert. Der kam schon aus der Jugend schnell. Ne? Und er ist auch relativ gut schon umgestiegen in die Männerhürde. Es war bei ihm einfach nur so schlechte Mustern rauszubekommen. Ne? Das war jetzt nicht eine Sache, der kriegt die Höhe nicht hin, sondern diese ganze Bewegungsmuster war halt falsch. Er hat immer ganz lang mit den Schwung zu weit vorne zu den Fuß gearbeitet. Das heißt, das ist dann natürlich, das ist alles so ein Cause-and-Effect-Situation. Das heißt, wenn ich meinen Schwungarm-Lever lang habe, dann ist mein Nachziehbein natürlich sehr weit hinter mich. Ne? Das kann dann nicht schnell durchführen. Das heißt, wir haben so klein auch wirklich immer noch in die spielerische Sachen da reingegangen mit Rhythmussachen. Wir haben nicht so viele Hürden gemacht. Wir haben eher mehr auf die Sachen hinbekommen, dass er den Bewegungsmuster hinbekommt. Deswegen ist er dann in diese Steigerung so runtergekommen. Ne? Das heißt, du kriegst einer, wo schon 13,49 gelaufen ist. Er läuft im nächsten Jahr 13,32, dann läuft er 13,41, 13,32, 13,21. Das war Jahr zu Jahr zu Jahr direkt nacheinander. Das war bei den Felix Franz auch nicht anders, über 400 Hürden. Also wir haben ihn von 50, glaube 35 auf 48,9 in ein Jahr gebracht. Weißt du, das ging um schon, wie die Sachen, die ich vorher schon angesprochen habe. Wir haben uns Zeit gelassen und gewusst, das ist eine längere Prozess. Aber da muss ich halt geduldig sein und sagen, hey, ich will jetzt nicht alles auf einmal abbeißen. Ich will es eher lieber jetzt so hinrichten, dass ich mir Zeit lasse, dass es korrekt gemacht wird, dass wenn wir da später ankommen, dass man das auch weiter ausbilden können. Verstehst du, was ich meine? Das war für mich halt immer das wichtige Punkt an die Sache, wo ich einfach eine Änderung gesehen habe. Wir müssen das so durchführen. Und ich musste es erstmal so hinbekommen, nicht nur mit meinen Athleten, aber mehr oder weniger mit den Trainern, wo bei mir Athleten in den Kader haben. Ne? Also das heißt, diese Connection, dass ich mit diesen Heimtrainern gehabt habe, war das wichtigste Punkt für mich. Weil wenn sie verstehen, wie das geht, oder lass uns mal sagen, hey, dann mache ich mal am Wochenende eine Ausbildung, dass ihr dabei sind, dass ihr die Sachen auch so verstehen, weil ich kann nicht jeden Athlet trainieren. Ne? Und es geht vielleicht in so eine größere Situation mit den deutschen Leichtathletik, ne? Warum es Schwierigkeiten hat. Und es ist halt meiner Meinung nach, dass da zu wenig investiert wird. Wir haben Workshops und wir haben Lehrgänge, aber wenn du jetzt überlegst, Lehrgänge sind eher mehr statistisch Sachen zu holen. Also diese Data wollen die haben, ne?
Ja.
Also wie stark, wie kräftig sind die? Diese ganzen Sachen werden jetzt mal abgemessen. Aber da wird, finde ich, viel zu wenig verbunden mit, ja, aber lass uns wirklich die Sachen lernen. Wenn die Coaches wissen, wie das aufgebaut sein sollte, sagen wir mal, einen 4-Jahres-Plan haben und zu sagen, okay, wenn ich den ersten U18-Jahr bekomme zu seinem letzten U20-Jahr, wenn ich weiß, Schritt für Schritt, wie ich das aufbauen soll, und ich sehe die Coaches auch regelmäßig, dass ich sage, okay, wir treffen uns einfach mal 3 oder 4 Mal im Jahr, ne? Egal, was wir machen müssen, aber ich muss euch die Sachen beibringen oder ihr müsst die Sachen sehen, dass ich sehe. Ihr müsst die Korrekturen geben können, dass ich auch gebe. Dass dann später, wenn wir mal zusammenkommen auf einen Trainingslager oder sonst was, dann trainieren wir eigentlich schon in den gleichen Wegen hin. Weißt du, es ist nicht jeder, ich mach das, sondern es geht um die größeres Bild, um den Athlet, also die Athleten weiterzubringen. Das geht nicht um mein Athlet. Und das, glaube ich, das war ein großes Problem. Diese, ich will nur, dass meine Athleten sehr gut drauf sind. Ich will nicht zu viele Informationen an die andere weitergeben, sonst habe ich irgendwo, da fängt das Problem schon an. Anstatt zu sagen, du, das geht nicht um, ob es mein Athlet ist oder ob dein Athlet ist, wo den deutschen Trikot später trägt bei WM oder was weiß ich. Ich will einfach die beste 3 hinschicken oder die beste 2 hinschicken. Weißt du, das ist, was mir, finde ich, in Deutschland so, so großartig gefehlt hat. Und es war so ein Berghochkampf. Also ich habe das Gefühl gehabt, du, ich komme da nicht weiter, weil ich bin öfters mit diesen Gedanken bei mir. Ich glaube, Leute verstehen die den größeren Bild nicht, weil die wollen quasi nur, dass ihre Athleten gut darstellen, aber nicht das größere Bild. Wenn ein anderer Athlet, sag mal, wir haben alles auf dem Tisch, jeder hat die Tools einfach da zur Verfügung. Jeder hat das Gleiche.
Ja.
Und es kann sein, dass deine Gruppe oder ein anderer Coach seiner Gruppe, der Athlet, kriegt die Sachen halt besser hin. Dann ist es halt so. Aber dann ist mindestens unser Sport so entwickelt, dass auch diejenigen Leute, sagen wir mal, es sind ein paar Punkte, diejenigen Leute, wo vielleicht nicht den Team geschafft habt, sind auch trotzdem noch Weltspitze. Dann ist es nicht nur, wir haben nur 2, 3 Leute, wo vielleicht das schaffen können, sondern wir haben jetzt, sagen wir mal, 8, ne? Wo wir sagen können, okay, die müssen sich jetzt battlen für die drei Plätze oder die 2 Plätze, weil die auch alle richtig entwickelt werden. Und sagen wir mal, wenn einer mal sich verletzt oder mal nicht kann oder irgendwas passiert, dann haben wir trotzdem mehrere davon, wo hochrutschen können. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Diese größere Bild, finde ich, war einfach nie wirklich wahrgenommen. Und das macht es halt schwer, weißt?
Da gibt es zumindest im Sprintbereich jetzt in Deutschland seit einigen Jahren den Speed Summit von Thomas Czarnecki einmal im Jahr im Herbst, wo es im Prinzip im Kurzsprintbereich aus verschiedenen Lagern, sage ich jetzt mal, Trainerinnen und Trainer dazukommen, Vorträge halten und eben auch Heimtrainer mit dabei sind und man auch neben dem theoretischen Teil auch immer einen praktischen hat, um dann vielleicht mal neue Technikmuster darzustellen oder auch technisches Equipment vorzustellen. Aber und da ist tatsächlich auch immer so ein Kerngedanke dieses Speed Summits ist, einfach Wissen zu teilen, um den gesamten Sport weiterzubringen. Ja. Und da schließt sich die nächste Frage bei mir auch direkt an. Ist das auch ein Grund für dich gewesen, das Projekt Hurdle Science ins Leben zu rufen? Einfach so dieses Wissen zu teilen?
Mhm. Also ich sag so, da war halt, wie gesagt, in Deutschland war halt zu wenig für mich, wo ich finde, das stattgefunden hat. Wir haben mal einen Workshop gehabt, wo wir mal einen Trainer von einem anderen Land eingeladen haben. Und das fand ich super, ne? Aber das haben wir halt nur einmal im Jahr gemacht. Das bringt uns auch nicht viel, wenn es nur einmal ist. Das muss öfters und mehr regelmäßig passieren. Oder da waren auch manchmal Fälle, wir haben auch, als ich in Stuttgart war, haben wir auch viele Lehrgänge und so Sachen gemacht, ganz klar. Aber ich finde, die Sachen waren nie so wirklich so präsentiert in die Sinne von, dass Leute wirklich viel daraus lernen können. Also wir haben das in Stuttgart schon hinbekommen, also wo unsere Trainer dann gesagt haben, ja, wir müssen was ändern hier, ne? Weil in dem ganzen Land passiert es nicht, aber mindestens könnten wir es hier in Stuttgart machen, wo wir sagen, okay, jeder Trainer, egal in welche Disziplin, sitzt sich jetzt mal erstmal hin mit den Partnertrainer, ne, ob das jetzt Sprung, Sprint, Hürden ist. Und wir versuchen jetzt mal irgendwas zu bilden, wo Leute wirklich lernen können und die Coaches wirklich was papiermäßig Festes haben, wo sie sagen können, ja, okay, ich habe einen Guide, ne, die Sachen zu entwickeln richtig. Aber das hat halt nicht, also ich finde, in die Masse, quasi Deutschland insgesamt, hat es halt nicht wirklich so, gab es halt nicht. Und für mich war diesen Hurdle Science mehr so, ich wollte eine Plattform bauen, woraus man einfach lernen kann. Also einfach gesagt, ne?
Ja.
Dass Leute wirklich, Athleten wie auch Coaches, diese Know-how einfach mal haben zur Verfügung. Das heißt, es kostet dir nichts. Du gehst schon meine Seite hin. Und das, was ich schon immer im Alltag mache, das muss ich quasi nur jetzt auf Video aufnehmen und da hinstellen. Dann kann ich mal alles geben. Du kannst da hin zu meinem Page gehen und sehen, du, wenn ich jetzt Distanzabschätzung, wenn es jetzt um den Nachziehbein, Schwungbein geht, wenn es um den Timing oder Rhythmusgefühl oder irgendwas, egal was es ist, das Mentale, dann war da eine Plattform da, wo man einfach als ein Coach oder Athlet hingehen kann und die Sachen auch wirklich abgucken kann und für sich behält. Weil es ging mir wieder um, wie bringe ich den Sport nach vorne? Und ich habe gesagt, und jetzt, wenn wir, sagen mal, erstmal Social Media und alles jetzt mal so groß ist, dann ist es auch wirklich so ein Tool, was wir nutzen können, um die Breite, die Sachen wirklich beibringen zu können. Ne? Deswegen habe ich das so halt gesehen, eine Chance gesehen, zu sagen, du, ich will jetzt nicht ein anderer sein, wo meckert und sagt, ah, oh Mann, der Sport ist nicht, wo er sein sollte, sondern ich muss da wirklich was machen, aktiv werden. Und das war für mich einen Punkt, wo ich gesagt habe, da kann ich das jetzt mal so darstellen und dass Leute das wirklich mal zur Verfügung haben. Wusste ich jetzt, dass es so eskaliert? Nee, das habe ich jetzt nicht gewusst, weißt du, weil für mich ist es eigentlich immer nur Sachen, dass ich schon immer gemacht habe. Aber das war halt noch nie dokumentiert. Weißt du, genau wie auch diese Podcasts oder sowas. Wenn es halt nicht da ist, dann wissen die Leute das auch nicht. Und deswegen habe ich das mal so gegründet und da hast du schon einfach mal einen Entwicklungsprozess gesehen, weil ich bin dann auf einmal, habe ich jetzt Anrufe bekommen von Coaches und gesagt, du hast mein ganzes Programm verändert. Ich hab letztes Jahr quasi nur 2 Leute gehabt, wo sie das zu den Hauptmeisterschaft geschafft haben. Ja. Jetzt nach den Jahren, dass ich deine Sachen reingesetzt habe, aber auch nicht vergessen, die haben mich auch, wir haben auch so Virtual Consultation Calls gemacht, na, dass wir Videoanalyse, das war alles schon gemacht, auch zwischen die Zeiten.
Ja.
Nächstes Jahr hat er 15 Stück, wo jetzt bei dieser Meisterschaft ist. Die sind alle, das sind, glaube ich, 8 von den Athleten schon national ranked, die erste 8, ne, in die USA. Und wenn man das einfach so sieht, dann siehst du wirklich, Mann, du, das, was ich schon mir immer vorgestellt habe, das funktioniert jetzt. Also das ist wirklich, diesen Impact wird jetzt wirklich gemacht und gespürt. Und das hat mir den ersten Reiz schon wirklich so gesetzt und gesagt, okay, es bewegt sich eigentlich in die richtige Richtung. Weil das war schon immer mein Gedankenprozess. Ich könnte es halt in Deutschland nicht realisieren, weil ich sage mal so, du bist halt immer so in einer Stelle, bist du halt immer so, du kannst nur das machen, was erlaubt ist.
Ja.
Also du hast halt immer einen Chef über dich, wo sagt, nee, das und das funktionieren. Oder du bringst da was zum Chef und sagst, hey, ich habe mir das ausgedacht, wir könnten das mal so aufbauen. Also ich gebe dir mal ein perfektes Beispiel, dass es ein bisschen mehr direkt ist, ne?
Ja.
Ich habe gesagt, lehrgängenmäßig. Wir machen immer Lehrgänge in Chiembaum. Ja, Berlin-Chiembaum. Ich habe gesagt, das ist schön und gut. Ich finde, das ist ein Hauptteil, wo wir hingehen. Das ist diese Center Point, ganz klar. Aber das ist ein Problem, das wir jetzt haben, weil wir haben jetzt junge Athleten, wo zu uns kommen, sagen wir mal, die erste U18 Jahren. Und wir wollen, dass sie einen guten Übergang zu dem Studium dann bekommen, ne, dass sie dann auch den Sport auf diese Leistungssportniveau mal irgendwann treiben können. Wie macht man das eigentlich? Weil das Problem ist, wenn ich jetzt immer einen lokalen Platz habe, wo ich sage Chiembaum, und da ist, wie der Chiembaum auch weiß, da ist nichts draußen.
Ja.
Du bist quasi
ist ein bisschen abgelegen.
Einfach da. Ne? Irgendwann ist mir es mindestens aufgefallen, dass Athleten dann immer versucht haben, irgendwelche Gründen zu geben, warum sie nicht kommen können. Weil irgendwann haben sie einfach gesagt, du, das ist mir immer, diese Chiembaum-Geschichte, das ist mit nichts verbunden. Ja, ich werde da hingehen, die werden da ein paar Daten kriegen von mir, aber viel von diesem Lehrgang kriege ich nicht raus.
Ja.
Ich lerne da nicht viel, ich nehme da wirklich nicht viel mit, dass ich immer wieder auf diesen Teil wenden kann. Dann habe ich mir was ausgedacht. Ich habe gesagt, wir haben vier Jahren Plan schon mal vorbereitet. Und auf den Plan stand, also ein Teil davon mindestens, stand, hey, warum nutzen wir nicht die ganze olympische Stützpunkte, das wir haben? Wir haben noch mehrere Stützpunkte in Deutschland. Und auch mehrere, wo in größere Städten sind, wo auch die Uni ist. Ne? Also ob das jetzt Leipzig, Stuttgart, Leverkusen, egal. Ne? Wir haben die. Warum machen wir das nicht so, dass wir einfach sagen, wir nehmen 4 oder 5 von diesen Stützpunkten und wir werden dann 4 oder 5 unterschiedliche Lehrgänge machen, immer in auf einen anderen Stützpunkt. Und nicht nur das, dann werden wir dann mit den entsprechenden Laufbahnberater sprechen und schauen, dass er so einen kleinen Paket für die Athleten zusammenstellt, was es auch an Studiummöglichkeiten gibt dort. Dann hast du erstmal den Studiumpaket schon mal als ein Teil, wo du den Athlet geben kannst.
Ja.
Und dann können sie den entsprechenden Trainern, wo da vor Ort sind, auch kennenlernen durch diese 4 Jahre. Na, wenn man jetzt sagt, erst U18 Jahr zu letzten U20 Jahr. Mhm. Dann haben sie auch wie in die USA, das Gedanke kam von hier. Weißt du, wenn ich jetzt sage, ich habe mich interessiert von Uni, dann gehe ich schon, sagen wir mal, in die 11. Klasse irgendwann und gehe mal auf meinen Visits, ne, meine College-Visits und sage, okay, ich gehe mal zu University of Tennessee, ich gehe mal zu University of Florida, Texas, ne, wie sie alle heißen. Und dann am Ende dieser Visits, ne, kann ich dann sagen, ich sitze mich jetzt hin mit meinen Eltern, ich habe jetzt 5 Stützpunkten oder Colleges, wo vor mir stehen, ja, auf diese Sinne Stützpunkten. Und ich habe mich jetzt durch die 4 Jahre so gut die Coaches kennengelernt. Ich habe mich mehrmals in die Sachen mir von den Uni angeguckt. Ich möchte dahin, weil ich weiß jetzt, ich kann mich jetzt in einen richtigen Entscheidung treffen und sagen, ich glaube, da wird es für mich am besten passen.
Ja.
Und das war wirklich ausgedacht, Benjamin. Ich habe gedacht, weißt du, weil dann, das gibt den Reiz, vor allem, du kriegst dann immer mal einen unterschiedlichen Standort, aber du kriegst auch wirklich was daraus. Nicht nur das Training wird da entwickelt und wir werden auch immer bei jedem Lehrgang, was auch meine Bitte war, ist, dass da immer einen Theorieteil davon stattfindet, ne? Dass wir wirklich sagen, auch wenn wir mal einen Tag früher sagen, okay, den Tag 1 sind für die Trainer und dann können die von mir aus die Athleten den nächsten Tag anreisen, ist mir auch okay. Ne? Aber ich brauche jetzt erstmal die Trainer hier, dass sie erstmal, ich gehe den Jahresplanung durch, aber ich gebe denen auch wirklich mal richtige Informationen, wo die mitnehmen können. Weil wenn wir jetzt morgen an die ganze Tests gehen, dann habe ich vielleicht die Zeit, nicht die Sachen wirklich beizubringen.
Ja.
Ne? Weil ich brauche jetzt die ganze Daten. Und so damit sind die Sachen, war die Sachen auch präsentiert, ne? Und wirklich ausgedacht. Ich weiß, dass es bringt uns weiter. Aber wenn jemand das anguckt und sagt, ja, nee, ja, ist schön und gut, aber ich glaube, wir machen es lieber halt in Chiembaum, weil das der Zentrale ist. Dann denke ich, man will den Sport nicht verbessern. Weißt du, du willst nur du willst irgendwas haben, wo es sich gut klingt, ne? Und eigentlich muss, der Arbeit ist von mir, habe ich schon gemacht. Du musst es nicht machen. Ich habe mir schon den Budget angeguckt. Ich weiß genau von den Preisen her, wie das aussehen würde. Das passt alles in den Budget rein. Und wir haben noch mehrere Geld übrig, wo wir irgendwas anderes nutzen können für die Nachwuchs. Aber ich war halt in meinen Gedanken immer so, wie ich gesagt habe, das ist immer ein Kampf, wo ich nicht gewinne. Weil die wollen die alte Muster nicht ändern. Und damit wird ja nicht nur der Disziplin, aber den ganzen Sport in sich wird abtauchen. Und es hat nicht lang gedauert. Ne? Also wenn ich überlege, ich bin in 21 wieder hierher gezogen, nach Amerika. Und in 22 war WM in Oregon. Und dann glaube ich, sind es Deutschland quasi mit 2 oder 3 Medaillen nur rausgekommen.
Ja.
Also wie kann das sein, dass Deutschland mit 2 und 3 Medaillen nur aus die WM rauskommt? Das war nie der Fall. Aber das war schon, dass ich schon lange kommen gesehen habe. Und deswegen mit diesen Hurdle Science Geschichte und jetzt, dass ich das alles selbstständig mache. Also ich bin mein eigener Boss, mein eigener Chef. Niemand sagt mir, du kannst das oder mit den Personen nicht trainieren. Das gibt's nicht. Ich habe quasi alles zur Verfügung, wo vor mir steht. Wenn ich jetzt diesen Avenue nehmen möchte und sagen, hey, ich mache quasi nur jetzt Ausbildung, ich mache jetzt, keine Ahnung, so den Speed- und Hurdle-Clinic oder irgendwas, egal was es ist, ich kann es machen. Und dadurch habe ich jetzt mal die Freiheit, um zu sagen, jetzt kann ich wirklich den Sport verbessern. Und wie gesagt, dass der Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich komme hierher und mache mein Ding, das war das beste Entscheidung, das ich jemals treffen könnte. Also ich bin super happy hier, auf jeden Fall.
Ich glaube auch gerade, wenn man so für eine Sache brennt wie du, für gerade auch für die Hürden und dann so eingeengt wird und vielleicht auch Sachen, die man viel Zeit, viel Herzblut reingesteckt hat, dass das dann im Prinzip, ich sag mal so, weggewischt wird, dass das da immer die große Gefahr besteht, dass man so dieses Feuer, das man in sich hat, dass das irgendwie erlischt und dass es dann einfach das Beste ist, zu sagen, okay, ich gehe aufs Ganze, riskiere das und werde eben mein eigener Chef, meine eigene Chefin. Und weil ansonsten glaube ich, dass es dann oft, wie es auch immer in Behörden ist, dann im Prinzip man nur noch auf seiner Stelle hockt und nicht mehr so die Interessen hat, wirklich das Große und Ganze voranzubringen, weil man auch, glaube ich, viel Energie, die man hat, in Bürokratie und in Überzeugungsarbeit reinstecken muss, die man aber eigentlich für andere Sachen verwenden kann.
Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, das Hauptteil für mich gewesen, wo ich gesagt habe, da muss eine Änderung kommen. Aber ich wusste, dass ich könnte nie das maximieren, was ich eigentlich mir schon vorgestellt habe. Ich will den Sport verbessern. Das war immer mein Ding. Ich mache das nicht nur jemand auf die Trainerstelle zu stehen und einfach nur jemand zu trainieren. Ich will die Information weitergeben. Ich will dann, wenn ich mal 60, 70 bin, dass ich zurückgucken kann und sage, ich habe wirklich daran was gemacht, um den Sport zu ändern. Wirklich, so richtig. Weißt du? Und dann mit dieser Plattform gibt es und jetzt ganz andere Möglichkeiten, dass ich jetzt auch habe. Also ich will einfach die Sachen so weiterschieben. Ich will den Sport einfach besser machen.
Wenn man jetzt als Athletin, Athlet oder Trainerin, Trainer die eine oder andere Frage hat und die dann am Mittwoch vielleicht auch beantwortet werden soll, wie nimmt man dann am besten Kontakt zu dir auf? Einfach über eine DM bei Instagram oder das ist der einfachste Weg?
Einfachste Weg ist einfach ein DM kurz mal schreiben und dann werde ich oder auch die anderen Coaches, wo ich da mit zusammenarbeite, wir stehen alle da zur Verfügung, weil ich habe jetzt auch andere, wo das auch so sehen und die gleiche Ziele haben. Ja. Und das ist auch schön, wenn man das teilt, den Visionen mindestens. Ja, und das einfachste Weg. Und wie gesagt, das hat dann auch zu größeren Sachen jetzt geführt, wo wir jetzt auch so einen ganzen Hurdle Clinic Tour gemacht haben, ne? Wo wir überall über den USA gereist haben und diesen Hurdle Clinics gemacht haben für unterschiedliche States. Das war auch richtig krass.
Wenn ich jetzt aber auf meinen Fragenkatalog schaue und auf die Uhr unserer Aufnahme, steht für mich eigentlich schon fest, dass das nicht die letzte Folge gewesen sein kann, die wir gemeinsam aufgenommen haben, weil ich habe hier noch super viele Fragen und es sind jetzt auch noch einige dazugekommen. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir belassen es heute an dieser Stelle für die heutige Folge. Aber Marlon, ich würde mich riesig freuen, wenn wir noch die ein oder andere gemeinsame Folge aufnehmen könnten, weil ich glaube, gerade auch in Deutschland gibt es sehr, sehr viele aktive Hürdensprinterinnen und Hürdensprinter, die viele Fragen haben, auch sich immer über Austausch freuen, auch, glaube ich, von deinem Erfahrungsschatz profitieren könnten. Und deswegen hoffe ich, und ich gehe auch ein bisschen davon aus, dass das heute nicht die letzte gemeinsame Folge war.
Nee, das machen wir definitiv nochmal.
Dann erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, dann bis bald.
Ja, ich habe zu danken, ne, Benjamin. War schön. Ja, bis das nächste Mal dann.
Und das war's mit unserer zweiteiligen Podcast-Reihe mit Marlon Odom. Falls du noch Fragen hast oder mehr über sein Hürdentraining erfahren möchtest, schau unbedingt bei ihm auf Instagram vorbei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und teile den Podcast mit deinen Trainingsbuddies. Wir hören uns in der nächsten Folge.